Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Hallo, ich bin Tim. Ach Mensch, ausgerechnet jetzt, das ist die Tür. Entschuldigt bitte kurz.
Ich bringe die Post.
Du, Tika, warum bringst du denn jetzt die Post?
Ich springe heute für Karl den Postboten ein.
Okay, das passt jetzt aber gerade gar nicht. Du weißt doch, dass jetzt die Sendung läuft.
Ja, aber diese Post ist wichtig.
Woher willst du das bitte schön wissen?
Na, weil ich sie gelesen habe.
Hallo, hast du schon mal was vom Briefgeheimnis gehört? Postboten dürfen auf gar keinen Fall die Briefe lesen. Ach Gott, ja, was habe ich denn jetzt für wichtige Post?
Ach ja, deine Karte hier, die ist von deiner Großtante Hansi aus Schweden.
Hansi? Ich habe gar keine Großtante in Schweden.
Upsi, da habe ich wohl was verwechselt. Zeig mal.
Ja. Ja, da steht an Frau Meier drauf. Tiger, ich schlage vor, wir hören uns später nochmal an, wie ein richtiger Postbote arbeitet. Außerdem finden wir heute raus, wie mit Telegrammen wichtige Infos rund um die Welt geschickt wurden, früher eben zu einer Zeit, als es noch keine E-Mails gab.
Wenn man ein Telegramm verschicken wollte, ist man zum Post- oder Telegrafenamt gegangen und hat dann dem Beamten in dem Amt seinen Text diktiert. Dann hat er es übermittelt und dann wurde das eben entschlüsselt und dann gab es eben auch noch einen Boten, der es vorbeigebracht hat.
Hauptsache, der Bote war kein Tiger. Ja, ziemlich kompliziert das Ganze. Wie das genau funktioniert hat, das lassen wir uns heute erklären. Vorher geht es aber erst einmal ins Kino. Unsere Kakadu-Filmexpertin Anna Wollner stellt uns gleich einen Film mit Tieren vor, die eine Art Superhelden sind. Allerdings besitzen sie ziemlich fragwürdige Superkräfte. Das ist Mani. Sie ist die Heldin in einem neuen Animationsfilm, der ab Donnerstag in den Kinos läuft. Und der heißt Die sagenhaften Vier. Kakadu-Filmreporterin Anna Wollner ist bei mir. Die Katze Mani, die hat ja einen sehr speziellen Berufswunsch.
Ja, sie will Geheimagentin werden. Und das, obwohl sie eigentlich alles hat, wovon Katzen so träumen können. Nämlich eine nette Besitzerin, die ihr jeden Tag Kuchen als Fressen gibt. Und einen Fernseher im Zimmer stehen. Und Manis Tagesablauf, der besteht wirklich aus Schlafen, Essen und Fernsehgucken. Denn Mani ist ganz großer Fan von Krimiserien und wäre, daher rührt auch der Berufswunsch, am liebsten selbst Geheimagentin.
Was war denn das?
Ach, das ist Manis Krimiserie. Sie kriegt gar nicht genug davon.
Ein Mädchen als Krimi-Fan? Wie ungewöhnlich.
Folgen Sie mir, Detective.
Folgen Sie mir, Detective.
Wir haben keine Zeit mehr. Sie explodiert gleich.
Sie explodiert gleich.
Hey, Agent Uhura, schauen Sie. Die Sache ist ganz klar. Big Bruno ist der Täter.
Big Bruno ist der Täter.
Tada!
Ja, das Problem, Mani darf zwar alles im Fernsehen gucken, aber das Haus nicht verlassen und Geheimagentin bleibt deswegen erstmal nur Fantasie.
Da sagst du erstmal, ich höre diese Betonung, also es wird noch was.
Es wird noch was, denn der Stiefbruder ihrer Besitzerin steht eines Tages vor der Tür oder besser gesagt, er sitzt vor der Tür, der hat nämlich zwei Gipsbeine und sitzt deswegen im Rollstuhl. Und als in der Nachbarschaft ziemlich viele Einbrüche passieren und die Polizei sehr, sehr ahnungslos im Dunkeln tappt, befördert der Stiefbruder der Besitzerin Mani zu ihrem Traumjob.
Okay, von nun an bist du Special Agent Mani Sunshine. Die Häuser mit einem Kreuz wurden schon ausgeraubt. Deine Mission ist herauszufinden, wo sie als nächstes einbrechen wollen. Ein Kurier wird dich an einen geheimen Ort bringen. Dort triffst du einen Kontaktmann. Dein Codewort ist Holanus.
Mani soll die Einbrecher finden und darf deswegen ermitteln.
Nun heißt der Film ja Die sagenhaften Vier. Jetzt haben wir schon die sagenhafte Katze, also Mani. Da fehlen aber noch drei.
Ja, da fehlen drei. Und die trifft sie auf ihrer Recherche. Ein Show-Zebra, das angeblich gerade erst aus Afrika gekommen ist. Dann gibt's den ängstlichen Wachhund Elvis und den Klugscheißerhahn Egbert, der gerade ebenso einem Kochtopf entkommen ist. Es ist eine bunte Tiertruppe, die erstmal warm miteinander werden muss.
Das war knapp.
Oh, oh, die sahen ziemlich wütend aus.
Diese durchgeknallten Hühner wollen mich in die Suppe stecken. Mich, einen Hahn. Oh, ihr müsst mich unbedingt mitnehmen.
Okay.
aber nur ein kleines Stück.
Etwas Besseres als den Tod finde ich überall.
Wir sind nämlich in
Geheimnis. Okay, mir reicht's. Ich zähle jetzt bis 10 und wenn ihr bis dahin nicht von meinem Trecker verschwunden seid, dann lernt ihr mich kennen, kapiert?
Ob der Kerl wirklich bis 10 zählen kann.
Na, wird's bald!
Hier streiten sie sich noch, ein paar Minuten später sind sie gemeinsam auf der Flucht vor der Polizei, denn auf einmal werden sie nicht zu den Ermittlern, sondern zu den Verdächtigen, die die Überfälle machen.
Das klingt schon mal sehr lustig und abgefahren. Was zeichnet diesen Film aus? Was macht ihn besonders?
Es ist ausnahmsweise nicht der Look, also das Aussehen des Animationsfilms, der zwei deutsche Regisseure hat. Also es ist nicht so spektakulär wie zum Beispiel Drachenzähmen leicht gemacht, weil die Macher einfach ein ganz kleines bisschen weniger Geld zur Verfügung hatten. Aber die Figuren, die sind lustig, die sind chaotisch und vor allem auch sehr fantasievoll ausgestattet, was ihre Talente angeht. Das Zebra zum Beispiel kann Seifenblasen pusten und ist Experte im Weitkotzen. Also es sind fragwürdige Talente für eine Festanstellung beim Zirkus. Aber ihre Abenteuer, die sind rasant und die müssen sich auch erstmal zusammenraufen. Das ist also ein ziemlich durchgeknallter Film über Freundschaft. Eher was für jüngere Kinozuschauer, aber das macht in dem Fall überhaupt nichts.
Ja, und immerhin halten wir fest, das Zebra, das pustet die Seifenblasen und pupst sie nicht.
Na, da wäre ich mir nicht so sicher.
Die sagenhaften 4 ab Donnerstag im Kino. Und unsere Kakadu-Filmexpertin Anna Wollner sagt, das ist ein Film, den ihr euch durchaus angucken könnt. Die Post ist da, das heißt, wir sind jetzt zusammen mit der Post unterwegs. Unser Kakadu-Reporter Peter Kaiser, der nimmt uns mit. Sein Auftrag war es nämlich, findet doch mal bitte raus, wie eigentlich die Postbotinnen und Postboten an die Briefe kommen, die sie so austragen. Und was alles passiert, bevor die Post bei uns im Briefkasten landet.
Huch, eben bin ich Selahattin, dem Postboten ausgewichen. Der ist an mir schnell vorbeigesaust, dann vom gelben Postfahrrad abgestiegen, hat sich aus der Posttasche einen Packen Briefe genommen und ist in unser Wohnhaus verschwunden. Seine Tasche hat er offen gelassen und ich schau mal rein. Kleine Pakete sind darin, nein, das sind alles Briefe, die mit Gummis zusammengepackt sind und dazwischen gelbe Schilder. Als Selahattin zurückkommt, frage ich ihn mal schnell.
In der Zustelltasche bei dem Postlern ist immer drin die Sendung, was die Kunden von A nach B senden.
Na klar, also die Karte etwa, wenn Oma oder Opa zum Geburtstag gratulieren.
Das sind zum Beispiel Briefe, das sind auch kleinförmige Pakete, genauso wie Zeitschriften, auch Reklame und Werbung. Wir haben hier 3-4 Standorte, das sind Briefzentren, da sammelt sich die ganze gesamte Sendung. So, und dort werden sie an den Stützpunkten weiter zugekommen. Und in den Stützpunkten wird weiter, wie gefiltert, wird nach Straßen sortiert. Jeder Zustellbezirk hat seine Region, seine Straßen, Hausnummern und Postleitzahlen.
Ich renn von Haus zu Haus, mir hängt die Zunge raus, egal. Ich geb mein Leben für die Post.
Und alle so vorsortierten Briefe, kleinen Pakete, Reklamezettel und Werbungen bekommen Selahattin und seine Kolleginnen und Kollegen. Und die stecken sie als zusammengeschnürte Päckchen zwischen sogenannte Abfahrtsstationsschilder in ihre Taschen. Gelbe Schilder sind das, die die Straßen mit den Häusern trennen. Dann geht's los.
Der Zusteller hat einen Begehungsplan von A nach B. In dem Begehungsplan fängt er an zuzustellen. Haus Nummer 1, Haus Nummer 3, Haus Nummer
4. Fast 1000 Briefe, sagt Selahattin, stellt er am Tag zu. Das ist viel. Und wie war das früher? Auch schon die alten Babylonier und Ägypter kannten Post, aber noch keine Briefe, sondern Tontafeln, die sie hin und her schickten oder ganz einfach nur mündliche Nachrichten, die der Postbote dem Empfänger mitteilte. Die Römer bauten dann das Cursus Publicus, das öffentliche Straßennetz mit einem richtigen Postsystem. Bei uns brachten im Mittelalter Mönche und Ritter Briefe von A nach B. Und als im Jahr 1451 die Familie Thurn und Taxis von Kaiser Maximilian I. beauftragt wurde, ein Postsystem zu entwickeln, war die eigentliche Postzustellung geboren. Meilensteine, die man heute noch manchmal sehen kann, wurden errichtet, um zu berechnen, was so ein Brief dann kostete in der Zustellung. Also 10 Meilensteine Entfernung waren demnach billiger als 20 Meilensteine Entfernung und so weiter.
Wir befinden uns fast in der Mitte vom Museum, dem ältesten Postmuseum der Welt.
Das Museum für Kommunikation ist nicht weit vom Potsdamer Platz. Hier kann man alles über Post, Telefonieren und Briefmarken erfahren und wird toll von zwei Robotern empfangen.
Ganz oben, im zweiten Obergeschoss, da werden Sie Ohren- und Augensachen finden, ganz einzigartig.
Aber sind Briefe und Päckchen eigentlich nicht schon längst out, also veraltet, wo man heute doch lieber eine SMS schickt oder eine Mail? David, Laura und Amelie finden das nicht.
Also ich bekomme so gut wie gar keine Briefe, dann höchstens vielleicht mal irgendwie einen Brief von der Schule oder so. Auch das ganze Papier halt, man hat ja jetzt auch E-Mails und so, ist ja auch...
Also ich schreibe schon noch Briefe, aber natürlich ist E-Mails da eine praktischere Variante, weil es ein bisschen schneller geht. Aber ich finde, Briefe sind immer so was Persönlicheres.
Es gibt halt Leute, die noch keine E-Mail haben oder so, die halt auch nicht wissen, wie das funktioniert. Und in diesem Fall sind halt Briefe sehr wichtig.
Drum wird der gute alte Brief, die gute alte Postkarte noch lange nicht aussterben. Und Zusteller wie Selahattin haben hoffentlich noch lange etwas zu tun.
Ja, schöne Grüße an den Postboten und natürlich danke an alle anderen, dass ihr uns jeden Tag Briefe und Postkarten bringt. Wir haben gehört, Briefe, die werden bestimmt noch eine ganze Zeit verschickt. Telegramme dagegen, die haben die E-Mails nicht wirklich überlebt. Heute funktioniert das ja in Sekundenschnelle. Zack, und schon ist der Wunschzettel per Mail zum Beispiel an Oma und Opa verschickt, die ganz woanders wohnen. Kaum vorstellbar, wie schwierig das früher war. Lange Zeit war das Telegramm die beste Möglichkeit, wichtige Nachrichten um die Welt zu schicken. Die Kakadu-Kinderreporter Rosa, Lucy, Felix und Flora haben zusammen mit Jessica Zeller herausgefunden, wie das mit den Telegrammen funktioniert hat.
Telegramme werden manchmal auch als Morsesprache bezeichnet. Wenn man ein Telegramm verschicken wollte, ist man zum Post- oder Telegrafenamt gegangen und hat dann dem Beamten in dem Amt seinen Text diktiert. Dann hat er es übermittelt und dann wurde das eben entschlüsselt und dann gab es eben auch noch einen Boten, der es so beigebracht hat. Und wenn dann ein Telegramm ankam und der Bote vor der Tür stand oder so, dann wusste man immer, dass es was Wichtiges war.
Telegramme. Lange Zeit war das die beste und schnellste Möglichkeit, Nachrichten von einem Ort zum anderen zu übermitteln. Briefe dauerten oft zu lange und E-Mails und so weiter gab es ja früher noch nicht. Allerdings waren Telegramme keine billige Angelegenheit, denn bezahlt wurde pro Wort.
Hat nicht einfach jedermann sein Lebensgefühl gerade mitgeteilt oder einen langen Brief übermittelt, sondern hat sehr, sehr, sehr kurz geschrieben. Beispielsweise, wenn du um Dresden heute Abend ankommen würdest, dann würdest du bloß schreiben, bin da um 18 Uhr, Punkt. Und deinen Namen noch, genau. Und mehr nicht, und da war man dann schon etwas sparsamer.
Beschreibt Oliver Götze, stellvertretender Leiter des Kommunikationsmuseums in Berlin, den sogenannten Telegrammstil, der sich bis heute bei SMS oder im Kurznachrichtendienst Twitter wiederfindet. Außerdem wurde ein Telegramm umso teurer, je größer die Entfernung zwischen Sender und Empfänger war. Ein Telegramm von Deutschland nach Amerika, zu Beginn der Erfindung, würde in heutigen Währungen mehrere tausend Euro kosten.
Das ist also ein ganz, ganz anderer Geldwert, den man heute dafür zahlen müsste.
Der Hintergrund: Telegramme übermittelten Nachrichten per Stromsignal. Strom an oder aus stand für einen bestimmten Buchstaben.
Und das wurde dann nochmal in richtige Schrift übertragen, die wir auch lesen können.
Doch wo Elektrizität eine Rolle spielt, da muss es auch ein Kabel geben.
Wenn ich zum Beispiel ein Telegramm nach Amerika senden wollte, dann musste ich zwischen Europa und Amerika eine Leitung legen, ein Kabel legen. Und das war extrem anstrengend, wenn ihr hier mal hinschaut. Hier seht ihr im Hintergrund so ein langes rotes Schiff. Und das ist so ein Kabelleger gewesen. Das heißt, man hat in dem ganzen Rumpf von dem Schiff hat man ein mehrere tausend Kilometer langes Kabel reingepackt, ist dann über den Ozean gefahren und dann hat man das hinten da in dieser Rolle abgerollt. Das Problem war bloß, wenn dieses Kabel mittendrin an einen Felsen gekommen ist und gerissen ist, hatte man Pech gehabt. Man musste zurück zum Ufer fahren, neues Kabel kaufen und von vorne beginnen. Und der Erste, der es versucht hat, hat auch in der Tat dann 10 Jahre für gebraucht. Als er das jedoch dann geschafft hatte, konnte man ordentlich Geld mitverdienen.
Denn Telegramme bedeuteten eine enorme Erleichterung. Alles wurde viel schneller. Wie überbrachte man Informationen eigentlich in alten Zeiten? Indianer hatten Rauchzeichen und in Europa?
Sie haben Boten geschickt und denen die Nachricht halt gesagt. Und der ist dann halt schnell zu der Adresse auf dem Pferd. Und wenn der Empfänger dann auch was zurücksagen wollte, musste er dann auch einen Boten schicken, wahrscheinlich dann auch auf dem Pferd.
Ganz schön umständlich. Irgendwann hatte man dann die Idee, kleine Türme zu errichten und in kurzen Entfernungen zueinander aufzustellen. Auf ihrer Spitze war eine Art Holzmarionette befestigt, mit der man Zeichen und Buchstaben darstellte und von Turm zu Turm weiter durchwinkte. Dieser optische Telegraph hatte Vor- und Nachteile.
Wenn es geregnet hat, hat es nicht gut funktioniert.
Ja, genau. Nicht nur, wenn es geregnet hat, wann auch nicht?
Auch wenn es halt neblig war oder wenn man halt nicht gut über die Landschaft schauen konnte. Ich kenne auch noch einen Nachteil, und zwar, dass vielleicht jetzt irgendwer, der eben vielleicht auch das Telegraphenalphabet kann, dann könnte der ja auch vielleicht die Nachrichten aufschlüsseln, kann ich mal
richtig
so sagen.
Genau, gleich zwei Nachteile. Zum einen hat es nicht funktioniert, wenn man nicht richtig gucken konnte, also auch in der Nacht hat es schlecht funktioniert, konnte man auch nichts sehen. Und zum anderen war es nicht allzu sehr sicher, es war aber sehr recht schnell. Man konnte innerhalb von 2-3 Stunden quer durch Deutschland so eine Nachricht senden.
Heute kann man eine nachgebaute Station im Kommunikationsmuseum besichtigen.
Hier gibt es so einen Turm und hier kann ich meinen Namen oder halt auch andere Buchstaben stellen mit so einem Flügeln.
Und auch das Telegramm, das es schaffte, Nachrichten per Stromsignal zu übermitteln, gehört mittlerweile der Geschichte an. Kaum jemand verschickt noch eins, denn es gibt ja schnellere und billigere Wege. E-Mail, Telefon und so weiter.
Telegramme, lange Zeit die beste Möglichkeit, Informationen schnell um die Welt zu schicken. Die Kakadu-Kinderreporter haben nachgeforscht, wie das funktioniert hat. Morgen, da ist Kakadu-Musiktag und da sind wir dabei, wie eine Geige gebaut wird. Und da jetzt so kurz vor Ostern Eier ja sehr, sehr wichtig sind, widmen wir den Eierproduzentinnen ein ganzes Konzert. Wir lauschen Hühnermusik. Ja, ihr hört, da ist schon jemand schwer begeistert. Jetzt geht es hier im Deutschlandfunk Kultur gleich mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Ich bin Tim und morgen wieder drin.
Hallo?
Hallo, hallo Stella.
Tiger, freut mich, dass du zu mir zum Essen kommst.
Aber gern. Du hast ja gesagt, dass Kakadu heute bei dir kocht.
Tja, das klappt leider nicht.
Wie jetzt?
Der Vogel hat abgesagt. Er ist krank.
Aber wer soll denn dann kochen?
Na, ich natürlich.
Ach, da fällt mir ein, ich bin überhaupt nicht hungrig.
Komm schon, Tiger, stell dich nicht so an.
Stella, du bist eine nette Spinne, aber du kannst nicht kochen.
Aber es gibt Spaghetti.
Wirklich?
Ja, hier, guck, habe ich selbst gemacht.
Ich liebe ja Spaghetti.
Dann probier doch einfach mal.
Na gut. Ein bisschen fade.
Wie gesagt, selbst gemacht.
Etwa selbst gesponnen?
Genau.
Spaghetti aus Spinnenfäden? Hast du noch mehr davon?
Natürlich. Oh, schön, dass es dir schmeckt.
Eigentlich nicht. Aber deine Spaghetti kann man bestimmt prima als Zahnseide benutzen.
Tiger!